1. Könige 15. Wir studieren und lesen gemeinsam durch die Geschichte der Könige von Israel und von Juda. Das geeinte Reich ist ja zerfallen nach König Salomo, weil er ein geteiltes Herz hatte. Und dann haben wir die Geschichte gesehen von Rehoboam, dem Sohn Salomos, und seinem Konkurrenten Jerobeam, der die 10 nördlichen Stämme unter seinem Reich vereint hatte. Und wir hatten uns das letzte Mal die Könige von Juda angesehen, die nach Rehoboam kamen, die 2. Da war der eine, der hat sehr kurz regiert, der Abia. Er war auch ein sehr böser König. Und dann hatten wir den ersten halbwegs guten König in Juda mit Namen Asa. Und er hatte auch am Ende seines Lebens ein bisschen Probleme. Aber im Großen und Ganzen war er ein guter König, der dem Herrn nachgefolgt ist und dem Vorbild, das David gegeben hat, der ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und Asa hat sehr lange regiert, nämlich 41 Jahre lang. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufholen. Jetzt spulen wir wieder ein bisschen zurück und jetzt verfolgen wir die Könige von Israel, die während dieser Herrschaft von Asa im Nordreich Israel regiert haben. Und wir werden 6 Könige sehen. Der Asa hat insgesamt 7 Könige überlebt in dem Konkurrenzreich im Norden. Und wenn ihr euch noch erinnert, in Israel, im Nordreich, gab es keinen einzigen guten König. Ich glaube, im Südreich, in Juda, die hatten 8 gute Könige wenigstens, von den 19 oder 20, die sie hatten. In Israel gab es nur böse Könige. Und werden wir heute sehen. Keine sehr schöne Geschichte. Da geht es um Bürgerkrieg, um Intrigen, um Götzendienst. Wir nehmen die Geschichte wieder auf im 1. Könige 15 im Vers 25. Nadab, der Sohn Jerobeams, wurde König über Israel im 2. Jahr Asas, des Königs von Juda. Und er regierte 2 Jahre über Israel, also nicht sehr lange. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, und ging auf dem Weg seines Vaters und lebte in dessen Sünde, mit der er Israel zur Sünde verführt hatte. Also Jerobeam, das Sinnbild, das Vorbild für die Gottlosen. Und auf der anderen Seite ist David das Vorbild der Gottesfürchtigen. Aber von den Königen von Israel heißt es, dass sie böse waren und in den Sünden von Jerobeam gelebt haben. Und das war Götzendienst natürlich. Gegen ihn verschwor sich Bascha, der Sohn Ahias vom Haus Issachar. Und Bascha erschlug ihn bei Gibbeton, während Nadab und ganz Israel Gibbeton belagerten, das den Philistern gehörte. Und Bascha tötete ihn im 3. Jahr Asas, des Königs von Juda, und wurde an seiner Stelle König. Und es geschah, sobald er König geworden war, erschlug er das ganze Haus Jerobeam, und er ließ von Jerobeam nichts übrig, was Odem hatte, bis er es ausgetilgt hatte nach dem Wort des Herrn, das er durch seinen Knecht Ahia, den Siloniter, geredet hatte, wegen der Sünden Jerobeams, die er begangen und mit denen er Israel zur Sünde verführt hatte, durch den Zorn, zu dem er den Herrn, den Gott Israels, zum Zorn gereizt hatte. Und die übrige Geschichte Nadabs und alles, was er getan hat, ist das nicht geschrieben im Buch der Geschichte der Könige von Israel? Und es war Krieg zwischen Asa und Bascha, dem König von Israel, alle ihre Tage. Also Nadab hat nicht lange überlebt, dieser König mit dem bösen Herzen, 2 Jahre. Und dann kommt der Bascha und bringt ihn und seine ganze Familie um, so wie das prophezeit war durch den Propheten Ahia. Wenn ihr euch daran noch erinnern könnt, er hat zu Jerobeam gesagt, große Verheißung eigentlich, hat Jerobeam verheißen, dass wenn er mit seinem Herzen Gott nachfolgt, dass er ihm eine beständige Dynastie bauen wird. Also der Herr natürlich, nicht der Ahia, aber der Herr wird ihm eine beständige Dynastie bauen wie David. Und Jerobeam
war dem Herrn nicht treu. Und hier kommt das Gericht, was Gott durch den Propheten schon angekündigt hat. Erfüllt sich 2 Jahre nach seinem Tod. Durch Bascha, einen Aufständigen, der auch ein böser Mann war, wie wir gleich sehen werden. Gottes Wort gilt. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Was Gott sagt, gilt. Und hier passiert, was vorher prophezeit war. Gottes Gericht über die Gottlosen. Gott ist kein Gott, der sich irgendwie verarschen lässt. Er ist gnädig, er ist barmherzig, er ist langsam zum Zorn und reich an Barmherzigkeit und Gnade. Aber er ist ein gerechter Gott, ein heiliger Gott. Und er wird richten. Das gilt auch für uns. Es wird einen Tag des Gerichts geben, wenn Jesus wiederkommt. Dann wird unser Leben beurteilt werden. Und wenn wir in Jesus Christus sind, er hat am Kreuz unsere Schuld getragen. Wenn wir in ihm sind, wenn wir das für uns angenommen haben, dann wurde unsere Schuld, unsere Sünde in Jesus gerichtet. Und dann wird auch noch unser Leben beurteilt, aber da geht es dann eigentlich nur mehr um Belohnungen und nicht darum, ob wir gerettet sind oder nicht. Aber wenn du ohne Jesus stirbst, dann wird Gott dich richten für deine Sünde. Und du musst die Konsequenz selber tragen und das ist die Hölle. Und natürlich lässt Gott sich auch nicht veräppeln hier in dieser Welt. Und wen der Vater liebt, den züchtigt er. Und Gott ist langsam zum Zorn und gnädig, aber er wird nicht ewig zuschauen. Wir können nicht rumspielen mit Gott. Und hier sehen wir gerecht. Ja, wir haben einen Gott der Liebe, das wollen wir nicht klein machen. Gott ist Liebe. Aber auf der anderen Seite ist Gott auch heilig und deswegen ist Gott ein Richter und er ist gerecht und wir wollen auch das nicht klein machen. Na, oft schlagen sich Christen auf die eine oder auf die andere Seite. Aber ist diese Ausgewogenheit, Gott ist Gott und er ist beides. Er ist gnädig und barmherzig für die, die in Christus sind und eigentlich alles regnen über Gerechte und Ungerechte. Wir haben mehr Gnade in unserem Leben, ob wir glauben oder nicht, als wir uns vorstellen können oder als uns überhaupt bewusst ist. Aber Gott ist auch gerecht und er wird auch richten. Und im 3. Jahr Asas, des Königs von Juda, wurde Baasha, der Sohn Ahias, König über ganz Israel in Tirza und regierte 24 Jahre lang. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn und ging auf den Weg Jerobeams und in dessen Sünde, mit der er Israel zur Sünde verführt hatte. Diese 2 Götzenbilder, diese Stierbilder, die er aufgestellt hat, als Konkurrenzheiligtum zum Tempel in Jerusalem. Eigentlich sollten diese 2 Stierbilder den Herrn repräsentieren, aber es verstoßt hier gegen das 2. Gebot. Du sollst dir kein Götterbild machen. Lange Regierungszeit, 24 Jahre lang. Kapitel 16, und es geschah das Wort des Herrn zu Jehu, dem Sohn des Hanani, gegen Bascha, weil ich dich aus dem Staub erhoben und dich zum Fürsten über mein Volk Israel gemacht habe, du aber auf dem Weg Jerobeams gegangen bist und mein Volk Israel zur Sünde verführt hast, sodass sie mich durch ihre Sünden zum Zorn reizen, siehe, so werde ich hinter Bascha und hinter seinem Haus her ausfegen lassen und werde dein Haus machen wie das Haus Jerobeams, des Sohnes Nebats. Wer von Bascha in der Stadt stirbt, den werden die Hunde fressen, und wer von ihm auf dem freien Feld stirbt, den werden die Vögel des Himmels fressen. Und das war natürlich eine große Schande damals, ein großes Unheil, wenn ein Mensch nicht mal ein würdiges Begräbnis erhalten hat. Sehr interessant hier. Obwohl Gott den Bascha gebraucht hat, um Jerobeam zu richten, wird er selber gerichtet und zwar ziemlich auf dieselbe Art und Weise. Ist krass, oder? Der Bascha, Gott benutzt ihn zum Gericht und eigentlich hat er alle Warnungen, die er braucht. Ne? Und trotzdem ist er eigentlich ein geistliches Kind von Jerobeam und lebt genauso wie er. Wir Menschen sind komisch manchmal, ne? Wir wissen, dass Gott richtet, wir sehen Gottes Gericht in anderen Menschen und trotzdem kehren wir nicht um. Machen es denen gleich. Denken manchmal, wir haben so eine Ausnahmegenehmigung. Seltsam, der Bascha, ich kann es nicht wirklich verstehen. Ich meine, was für ein krasseres, näheres Beispiel kann man noch vor Augen haben, eine nähere Warnung, als dass Gott einen selber zum Gericht gebraucht und trotzdem lebst du so, wie der, der du richtest oder den der Herr durch dich richtet. Krass. Und die übrige Geschichte Baschas und alles, was er getan hat und seine Machttaten, ist das nicht geschrieben im Buch der Geschichte der Könige von Israel? Und Bascha legte sich zu seinen Vätern und wurde in Tirza begraben. Das war damals die Königsstadt im Nordreich Israel. Und sein Sohn Ela wurde an seiner Stelle König. Auch durch den Propheten Jehu, den Sohn des Hanani, war das Wort des Herrn gegen Bascha und gegen sein Haus ergangen, und zwar wegen all des Bösen, das er in den Augen des Herrn getan hatte, um ihn durch das Tun seiner Hände zum Zorn zu reizen, so dass er dem Haus Jerobeam gleich werden sollte und auch deswegen, weil er dieses erschlagen hatte. Sehr interessante Sache. Bascha wird gerichtet wegen seinen bösen Taten und weil er das Haus Jerobeams erschlagen hatte. Interessant, dass Gott auf die Richter richtet. Er sagt was Ähnliches eigentlich den Assyrern und den Babyloniern. Gott hat diese Völker gebraucht, um sein Volk Israel und Juda zu richten, weil sie in Götzendienst gefallen sind. Aber die haben dieses Gericht mit den falschen Herzen ausgeübt. Mit Grausamkeit, nicht in Gottes Sinn. Mit Stolz im Herzen. Hey, wir sind die Großen und weil wir so gut und weil wir so toll sind, deswegen besiegen wir Israel. Und wenn wir die Propheten lesen, dreht Gott es um und sagt, hey, ich habe euch benutzt als Werkzeuge, aber weil ihr nicht besser wart als Israel, die ihr gerichtet habt, werde ich euch richten, ihr Babylonier, ihr Assyrer. Und so ist es auch hier in dem Leben von Bascha. Obwohl er das Vorbild hatte im Leben seines Vorgängers und obwohl der Prophet Jehu, der Sohn des Hanani, in sein Leben gesprochen hat. Hanani haben wir gesehen übrigens letztes Mal, der Vater von Jehu, der hat zu Asa gesprochen und das hat ihm nicht gepasst und deswegen hat er ihn ins Gefängnis werfen lassen. Ne. Dynastie von Propheten hier, eine Prophetenfamilie. Aber Gott ist treu, Gott wird nie richten ohne Warnung. Und wenn wir auf den falschen Weg gehen, klopft Gott immer an unser Herz, durch unser Gewissen, durch sein Wort und sei es, dass er irgendeinen Bruder oder eine Schwester oder irgendjemand in unser Leben schickt, der sagt, hey, was machst du für einen Mist hier? Was soll denn das? Gott ist treu, dass er warnt. Ich mag das an ihm. Wir können nicht sagen, oh, der Herr hat mich plötzlich geschlagen oder so. Nee, Gott ist treu und barmherzig und er richtet erst, wenn er muss. Wenn wir nicht hören wollen. Es ist besser, gleich Buße zu tun, zu bekennen und umzukehren, als es so auf die Spitze zu treiben, bis Gott dann wirklich mal hier den Kochlöffel auspacken muss und uns übers Knie legen muss. Bildlich gesprochen. Im 26. Jahr Asas, des Königs von Juda, wurde Ela, der Sohn Baschas, König über Israel in Tirza und regierte 2 Jahre, also wieder sehr kurze Zeit. Gegen ihn verschwor sich sein Knecht Zimri, der Oberste über die Hälfte der Kriegswagen. Also furchtbare Zeit. Ein König folgt nach dem anderen, eine sehr instabile Zeit, politisch, Bürgerkrieg, Morde, Attentate. Was passiert, wenn die Menschen Gott verlassen? Und so beschwor sich der Oberste über die Hälfte der Kriegswagen gegen ihn. Er aber hatte getrunken und sich berauscht in Tirza im Haus Azas, der über das Haus in Tirza gesetzt war. Da kam Zimri herein
Und er schlug ihn und tötete ihn im 27. Jahr Asas, des Königs von Juda, und er wurde an seiner Stelle König. War üblich damals, wenn ein neuer König an die Macht gekommen ist, dass er erstmal alle Nachkommen von dem alten König ermorden hat lassen, dass er keine Konkurrenzen hat. Das war damals üblich, das haben auch die Heiden so gemacht, und Israel lebt hier nicht besser als die Heiden. Und wann hat er ihn umgebracht? Als er betrunken und berauscht, besoffen in seinem Haus gelegen ist. Saufen ist eine Sünde in der Bibel. Seid voll des Geistes, aber betrinkt euch nicht mit Wein. Und wenn wir besoffen sind, tun wir selten das Richtige. Treffen wir selten richtige Entscheidungen. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das sehen wir hier illustriert. Muss man vielleicht mal sagen, ist nichts dabei, mal ein Gläschen Wein zu trinken oder ein Gläschen Bier, sagt die Bibel überhaupt nichts dagegen, aber sich betrunken zu machen, ist Sünde, sagt die Bibel. Und das ist vielleicht die eine Sünde, die hier in der Pfalz vernachlässigt wird. Wo wir sagen, ah, das ist so eine Bagatelle, das ist kein Problem. Ja, wir leben in der Weingegend. Aber trotzdem wollen wir Gottes Wort hochhalten. Wir wollen uns nicht unter den Einfluss von irgendetwas bringen lassen. Ich bin frei, alles zu tun, sagt der Paulus, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Problem ist, wenn wir uns von anderen Dingen beherrschen lassen, außer vom Heiligen Geist, außer von Gott, dann bringt es uns tot, wie hier dem Ela. Also lasst uns Gottes Wort ernst nehmen. Ein Gläschen, zwei, je nachdem, wie viel man verträgt. Aber wenn ich merke, halt, ich spüre was, dann ist Schluss. Gott sagt uns das, weil er uns beschützen will. Weil er möchte, dass wir heil sind. Alles, was Gott uns sagt, sagt uns deswegen. Nicht, weil er uns einengern will. Mann, wie viele Ehen sind schon kaputt gegangen durch Alkoholismus? Wie viele Schlägereien haben schon begonnen, weil Leute zu viel gesoffen haben? Das ist nicht gut. Wir tun keine weisen Dinge, wenn wir besoffen sind. Wie viele Mädels sind schon vergewaltigt worden, weil sie besoffen waren oder die Vergewaltiger besoffen waren. Ist nicht gut. Deswegen sagt Gott, lasst euch vom Heiligen Geist beherrschen. Nicht von Drogen oder Alk, solchen Sachen. Und es geschah, Vers 11, als er König war, der Simri jetzt, sobald er auf seinem Thron saß, erschlug er das ganze Haus Baschas. Er ließ nichts von ihm übrig, was männlich war, weder seine Blutsverwandten noch seine Freunde. Hier erfüllt sich die Warnung des Propheten. So tilgte Simri das ganze Haus Baschas aus nach dem Wort des Herrn, das er durch den Propheten Jehu gegen Bascha geredet hatte. Wegen all der Sünden Baschas und der Sünden seines Sohnes Ela, die sie begangen und mit denen sie Israel zur Sünde verführt hatten, den Herrn, den Gott Israels, durch ihre nichtigen Götzen zum Zorn zu reizen. Wahnsinn, ne? Keiner kommt zur Besinnung. Die sind hier in diesem Kreislauf der Sünde drin. Und hier sehen wir wieder sehr schön der Einfluss der Familie. Letztes Mal haben wir eine Ausnahme gesehen, wo Asa eigentlich ein guter Mann war, obwohl er einen sehr bösen Vater hatte. Aber die Regel ist eher so, dass wir unsere Kinder schon beeinflussen. Es ist wichtig, dass wir gute Vorbilder sind, als Väter, als Mütter, als Gemeinde, für unsere nächste Generation. Keine schlechten, ne? Jeder Mensch ist ein Vorbild, entweder ein schlechtes oder ein gutes. Und wir dürfen auswählen, für wen wir ein Werkzeug sein wollen. Römer 6, ne? Stellt eure Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit dem Herrn zur Verfügung und nicht als Werkzeuge der Sünde, dem Teufel zur Verfügung. Wir haben die Wahl. Für wen oder was wir ein Werkzeug sein sollen. Es ist wichtig, dass wir ein guter Einfluss sind, gute Vorbilder in dieser finsteren Welt. Wir haben letztes Mal auch darüber geredet, dass der Herr nicht die Kinder für die Sünden der Väter richtet, haben Hesekiel gelesen. Ela hatte schon genug Dreck am Stecken selbst, ne? Wegen all der Sünden Baschas und der Sünden seines Sohnes Ela, die er von ihm gelernt hat, von seinem Vater, die er nachgemacht hat, von denen er nicht gelassen hat. Gott wird jeden Menschen für sich selbst verantwortlich halten.
Und die übrige Geschichte Elas und alles, was er getan hat, ist das nicht geschrieben im Buch der Geschichte der Könige von Israel? Im 27. Jahr Asas des Königs von Juda wurde Simri für 7 Tage König in Tirza. 7 Tage ist jetzt die Zeitperiode, wo wir angelangt sind. Absolutes Chaos. Während das Volk gegen Gibbethon, das den Philistern gehörte, das Kriegslager aufgeschlagen hatte. Also die haben offensichtlich noch immer diese Stadt Gibbethon belagert. So Belagerungen damals, wenn die Stadt gut befestigt war und die Lebensmittel angehäuft hatten, das konnte oft jahrelang dauern. Und während sein Heer hier das Gibbethon belagert, bringt der Simri den Ela um. Und als das Volk, Vers 16, im Kriegslager sagen hörte, Simri hat eine Verschwörung gemacht und hat auch den König erschlagen, da machte ganz Israel den Heerobersten Omri an demselben Tag im Lager zum König über Israel. Also der Simri war offensichtlich nicht beliebt. Als das Heer hört, dass hier ein Putsch stattgefunden hat, machen sie ihren Heerobersten, den General, zum König. Und Omri zog herauf und ganz Israel mit ihm von Gibbethon und sie belagerten Tirza. Jetzt belagern sie ihre eigene Hauptstadt. Und es geschah, als Simri sah, dass die Stadt eingenommen war, ging er in den Palast des Königshauses und verbrannte das Königshaus über sich mit Feuer und starb. Begeht Selbstmord. Wenn ich nicht in dem Königshaus, in dem Palast sitzen darf, dann soll auch kein anderer drin sitzen. Und bringt sich ja selber um. Wegen seiner Sünden, die er begangen hatte, indem er tat, was böse war in den Augen des Herrn, indem er auf dem Weg Jerobeams und in seiner Sünde lebte, die der getan hatte, um Israel zur Sünde zu verführen. Wenn man das so liest, kriegt man da nicht Lust drauf zu sündigen? Nee, oder? Es ist abschreckend, was hier passiert. Der Lohn der Sünde ist Tod, heißt es im Römerbrief. Zerstörung. Jede Sünde hat in sich schon einen Keim einer negativen Konsequenz. Und ja, Gott kann uns vergeben, aber die Konsequenz ist oft trotzdem da. Wenn ich in meinem Suff gegen die Laterne laufe, kann Gott mir das Saufen vergeben, aber ich habe immer noch ein blaues Auge und eine gebrochene Nase am nächsten Tag. Die Konsequenz ist da. Was soll uns abhalten davon? Wie gesagt, der Herr sagt uns, was er uns sagt, weil er es gut mit uns meint, weil er uns beschützen will. Und wenn er sagt, tu das nicht, dann sagt er es, um uns zu beschützen. Wie ein Vater, der sagt, Kind, steck nicht deine Finger in die Steckdose, da tust du dir weh. Lohn der Sünde ist der Tod. Wichtige Lektion. Das wird uns hier irgendwo sehr stark eingetrichtert. Wir können das beobachten. Anfang macht Sünde Spaß, ne? Sonst wäre es keine Versuchung. Und wir Christen, wir müssen lernen, nicht kurzfristig zu denken, für den lustvollen Moment, jetzt gerade. Wir müssen an die Konsequenzen denken lernen, langfristige Perspektive. Heute schon vorbauen für die Zukunft, wie ich heute lebe, womit ich heute mein Hirn fülle. Das hat Auswirkungen auf die Zukunft, was ich heute tue. Ich glaube, wenn wir immer nachdenken würden, was die Konsequenz wäre unserer Sünde, würden wir vielleicht weniger leichtfertig drauf lossündigen. Und die übrige Geschichte Simris und seine Verschwörung, die er gemacht hat, ist das nicht geschrieben im Buch der Geschichte der Könige von Israel? Damals teilte sich das Volk Israel in 2 Hälften. Hurra, endlich wieder Bürgerkrieg, ne? Die eine Hälfte des Volkes folgte Tibni, dem Sohn des Ginat, um ihn zum König zu machen, und die andere Hälfte folgte Omri. Aber das Volk, das Omri folgte, war dem Volk des Tibni, dem Sohn des Ginat, folgte, überlegen. Und Tibni starb und Omri wurde König. Können davon ausgehen, dass Tibni auch keinen natürlichen Tod gestorben ist. Im 31. Jahr Asas des Königs von Juda wurde Omri König über Israel und regierte 12 Jahre. In Tirza war er 6 Jahre König Und er kaufte den Berg Samaria von Schema für 2 Talente Silber. Und er bebaute den Berg und gab der Stadt, die er gebaut hatte, den Namen Samaria nach dem Namen Schemas, des ehemaligen Besitzers des Berges. Der Simri hat den Palast abgefackelt und man denkt sich, naja, bauen wir gleich eine neue Stadt. War politisch ein sehr kluger König, der Omri, ein sehr erfolgreicher König, wird uns auch aus der Geschichte überliefert. Und er sucht sich hier eine neue Hauptstadt, Stadt Samaria. Kluger Schachzug, die ist gut befestigt, liegt oben auf einem Berg, leicht zu verteidigen. Eroberter von den Heiden, also ist nicht vorbelastet, dass die vorher irgendeinem anderen Stamm gehört hat, sozusagen neutrales Territorium, liegt ungefähr in der Mitte des Landes zentral. Sehr kluger Schachzug. Ich habe in Jordanien übrigens, wo wir in Amman waren, Steintafeln im Museum gesehen, wo über den Omri geschrieben ist. Er war einer der Könige, die die Ammoniter besiegt haben. Und da wird über eine Schlacht berichtet. Also interessant, der Omri war auf jeden Fall ein sehr erfolgreicher König. Das ist auch gut von der Archäologie und der Geschichte belegt. Und Omri tat, was böse war in den Augen des Herrn, und zwar schlimmer als alle, die vor ihm gewesen waren. Es wird immer schlimmer hier. Und er ging mal auf dem ganzen Weg Jerobeams, des Sohnes Nebats, und lebte in dessen Sünden, mit denen er Israel zur Sünde verführt hatte, den Herrn, den Gott Israels, durch ihre nichtigen Götzen zum Zorn zu reizen. Und die übrige Geschichte Omris, was er getan und seine Machttaten, die er vollführt hatte, ist das nicht geschrieben im Buch der Geschichte der Könige von Israel? Und Omri legte sich zu seinen Federn und wurde in Samaria begraben. Und sein Sohn Ahab wurde an seiner Stelle König. Und Ahab, der Sohn Omris, wurde König über Israel im 38. Jahr Asas, des Königs von Juda. Und Ahab, der Sohn Omris, regierte über Israel in Samaria 22 Jahre. Wenigstens eine längere Zeit. Aber ob das gut ist, ist eine andere Frage, denn hängt sehr davon ab, was für ein König da auf dem Thron sitzt. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Also die schenken sich nichts. Es wird immer böser hier. Und es geschah, war es zu wenig, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, lebte, dass er Isebel, die Tochter Edbaals, des Königs der Sidonier, zur Frau nahm. Und er ging hin und diente dem Baal und warf sich vor ihm nieder. Und er errichtete dem Baal einen Altar im Haus des Baal, das er in Samaria gebaut hatte. Auch machte Ahab die Aschera. Und Ahab fuhr fort, den Herrn, den Gott Israels, zum Zorn zu reizen, mehr als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Also Israel, wieder mal an einem Tiefpunkt der Geschichte, ein absolut böser Mann als König. Und so ein politischer Schachzug, er heiratet die Tochter des Königs der Sidonier, haben sich verbündet, die Syrer waren stark im Norden und so. Es war eine politisch kluge Partnerschaft hier, Hochzeitspolitik, Heiratspolitik, war ja üblich damals. Und er heiratet hier eine absolute Furie. Die gute Frau Isabel, die ist bekannt als die böseste Frau in der Bibel eigentlich. Jesus verwendet sie in der Offenbarung, in den Sendschreiben, als Bild für Götzendienst und für Abfall von dem Herrn. Eine absolut böse Frau. Also wir haben einen bösesten König bis jetzt mit der absolut bösesten Frau, die es gibt in der Geschichte. Erinnert uns daran, dass es wichtig ist, wen wir heiraten auch. Die Person besser gut anzuschauen. Das ist nicht mal mit einer Isabel endest oder mit so einem Ahab. Das ist die Hölle auf Erden dann. Und Ahab geht weiter als bisher alle vor ihm. Wie gesagt, diese goldenen Kälber, Es war Götzendienst, es war falsch, aber die sollten wenigstens immer noch den Herrn repräsentieren. Er hat gesagt, seht die Götter, die euch aus Ägypten herausgeführt haben. Jetzt der Ahab wirft das alles über Bord. Der sagt nicht nur, lasst uns den Herrn auf die falsche Art und Weise suchen, so wie es mir passt. Typisch populäre, moderne Einstellung. Ja, ich bin Christ, aber ich bete Gott so an, wie ich will. Ich lebe, wie ich will, nicht wie Gott sagt. Das war so das Motto von Jerobeam. Der Ahab geht noch einen Schritt weiter. Der sagt, ich will gar nichts mit dem Herrn zu tun haben. Und er macht hier Götzentempel in der Hauptstadt für den Baal. Das sind die Götter der Sidonier. Absolut perverse, schlimme, furchtbare Götzen mit furchtbarem Götzendienst. Wurden angebetet durch Sex. Baal war der Gott, der für Regen zuständig war und dadurch auch für Wohlstand, na, wenn was wächst in einer landwirtschaftlichen Gesellschaft, das bedeutet Wohlstand, Fruchtbarkeit. Die Aschera, von denen wir hier gelesen haben, das war so das weibliche Gegenbild zu ihm. Es war auch so eine Fruchtbarkeitsgöttin, die wurde auch durch Sex mit Tempelprostituierten angebetet. Und die Kinder, die dann gezeugt wurden in diesem Gottesdienst, wenn wir es so nennen wollen, diesen perversen Praktiken, die wurden dann dem Baal geopfert, Kinderopfer. Diese bronzenen, metallenen Statuen von Baal wurden aufgeheizt mit Feuer, der hatte ein Loch im Bauch, wurde Feuer gemacht und bis die Statue geglüht hat und dann wurden diese Babys in die ausgestreckten Hände von dem Baal gelegt und umgebracht. Das ist, wie pervers dieser Gottesdienst war. Das ist, wovon wir hier sprechen. Und das ist, was der Ahab und die Isabel einführen in Israel. Ein absolutes Gräuel. Unsere Gesellschaft ist heute nicht besser. Wir beten noch dieselben Götzen an. Freien Sex oder Sex ohne Konsequenzen. Und dann, wenn ungewollt Kinder entstehen, dann werden sie halt abgetrieben. Abgesaugt, zerstückelt, verätzt, verbrannt mit irgendwelchen Säuren. Wir sind nicht besser als sie damals. Wir leben auch heute in einer absolut gottlosen Gesellschaft. So tief ist Israel gesunken hier. In seinen Tagen baute Hiel, der Betheliter, die Stadt Jericho wieder auf. Um den Preis von seinem erstgeborenen Abiram legte er ihren Grund und um den Preis von Segub, seinem Jüngsten, setzte er ihre Tore ein nach dem Wort des Herrn, das er durch Josua, den Sohn des Nun, geredet hatte. Ich glaube, Josua Kapitel 6 finden wir das, wenn ich mich recht erinnere. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran, am Ende vom Kapitel, nachdem sie Jericho eingenommen haben, spricht Josua diesen Fluch aus und sagt, wer Jericho wieder aufbaut, der soll es zum Preis seines Erstgeborenen tun. Und hier dieser Hiel versucht, obwohl er diese Warnung hatte, wieder in Gottes Wort. Unglaublich, Menschen, die Gottes Wort haben, die Gottes Wort kennen oder zumindest kennen sollten, die Warnung in Gottes Wort und sie handeln trotzdem dagegen. Sie sündigen fröhlich darauf hin und sie ernten hier die bittere Frucht. Und als er hier das Fundament legt, stirbt sein Erstgeborener. Als er fertig war mit der Stadt und die Tore eingesetzt wurden, stirbt sein jüngster Sohn. Oder vielleicht hat er sie sogar geopfert. Man hat in Ausgrabungen gefunden, sogenannte Grundsteinopfer, wo sie Babys mit eingemauert haben, teilweise lebendig in die Grundsteine von solchen Gebäuden. Vielleicht war das Teil von diesem perversen Götzendienst hier. Furchtbare Zeit, politisches Chaos, moralisch, völlig am Ende, völlig pervers, völlig kaputt, geistlich, vom Herrn abgefallen. Eine Nation, die völlig am Ende ist. Wo ist Gott in dieser Zeit? Werden wir gleich sehen. Hier, lest weiter. Und Elia, der Tischbitter aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Jetzt steht der Elia auf. Einer der größten Propheten im Alten Testament. Einer der größten Männer Gottes. Im Neuen Testament repräsentiert er immer alle Propheten eigentlich. Er erscheint am Berg der Verklärung gemeinsam mit Mose, dem Jesus. Ein wunderbarer Mann, der Elia. Hier in dieser finsteren Zeit, wo alle von Gott abfallen, wo alle pervers sind, wo alle sich nicht um Gott kümmern, steht ein Mann auf. Und ich mag das. Gott hat immer seinen treuen Überrest. Und Gott beruft uns, solche Männer und Frauen zu sein wie Elia. Wir leben in einer perversen, kaputten Kultur, die immer mehr den Bach runtergeht, die sich immer mehr von Gott und seinem Wort, dem, was er sagt, abwendet, von allen moralischen Prinzipien, das über Bord wirft. Wir können solche Männer sein wie Elia und solche Frauen wie Elia. Wunderbarer Mann. Gottes Antwort auf die Situation ist ein Mann, und das ist immer so. Gott will uns gebrauchen als Werkzeuge. Und hier, der kommt zu diesem bösesten König, der je gelebt hat, taucht aus dem Nichts auf und spricht Gottes Wort in die Situation rein. Sagt, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, von dem ich stehe, wenn es in diesem Jahr Tau und Regen geben wird. Wie konnte Elia das tun? Ich hätte mir in die Hose gemacht wahrscheinlich, wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre. Hier in diesem kaputten Umfeld, wo alle paar Jahre ein König abgemeuchelt wird, zu einem absolut bösesten König hinzugehen und ihm so entgegenzutreten. Wie konnte Elia das tun? Seht ihr, er sagt, so war der Herr, der Gott Israels lebt. Alle haben gesagt, Gott ist tot, wir beten die Götzen an. Elia war sich bewusst, Gott lebt. Vor dem ich stehe, war sich bewusst, er steht vor Gott. In seiner Gegenwart. Nicht vor diesem König eigentlich. Wenn wir uns dessen bewusst wären, in unserem Leben, in unseren Situationen. Ich stehe nicht vor meinem Arbeitgeber, ich arbeite nicht für ihn, ich arbeite für Gott. Ich stehe vor Gott. Ich stehe nicht vor meinem Ehemann, ich stehe vor Gott. Ich stehe nicht vor meiner Ehefrau, ich stehe vor Gott. Wir leben in seiner Gegenwart, wir sind vor allem ihm verantwortlich. Ich lebe vor Gott, ich sündige auch vor Gott. Gott ist da, Gott sieht. Dieses Bewusstsein, der Herr lebt und ich lebe vor ihm, vor seinem Angesicht. Wenn wir uns dessen bewusst werden, würden wir, glaube ich, anders leben. Würden uns von viel Mist fernhalten und würden uns sehr viel mehr Zuversicht geben. So können wir diesen Ahabs entgegentreten. Und man ist ja unangenehm, ich mache das ja ungern, Menschen konfrontieren. Aber so können wir das tun, indem wir uns bewusst sind, der Herr lebt und er ist da und ich bin in seiner Gegenwart. Und das sagt Paulus in Römer 8, wenn er mit uns ist, wer gegen uns? So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, für dem ich stehe, wenn es in diesen Tagen Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort, war ein Mann des Glaubens, Elia. Wie konnte er das sagen? Auf mein Wort. Warum konnte er das sagen? Ich schlage vor, bei der 5. Mose 11. Nicht 11, am Ende des Buches. Ne? Segen und Fluch. Was hat der Herr gesagt? Wenn ihr den Gott, Jahwe, den Herrn eurer Väter verlässt, dann wird er den Himmel verschließen, dass es nicht mehr regnet, oder? Und Elia kommt hier und nimmt Gottes Wort im Glauben in Anspruch. Das ist, was wir tun dürfen mit Gottes Wort. Sagt im Glauben, Gott hat es gesagt, und im Glauben, im Vertrauen darauf, dass Gott treu sein wird zu seinem Wort, gehe ich zum Ahab und sage ihm, es wird auf mein Wort nicht regnen. Ganz schön abgefahren, ganz schön mutig. Hä? Mann des Glaubens. Und es geschah das Wort des Herrn zu ihm, geh von hier fort, wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. Noch was wollte ich sagen, genau. In Jakobus heißt es, dass Elia ein Mensch ist von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Elia war nicht irgendein Besonderer. Der war so ein ganz normaler Aldi-Shopper wie wir. Ganz normaler Mensch mit den gleichen Gemütsbewegungen. Mit seinen Hochs und Tiefs. Und wir werden beides sehen in den nächsten Kapiteln hier. Aber es heißt, er betete inständig, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Die Kraft von Gebet. Gebet im Glauben. Sich stellt auf Gottes Wort. Gott nach deinem Willen. Wenn wir seinem Willen gemäß bitten, dann wissen wir, dass wir das, worum wir gebeten haben, schon empfangen haben. Gebet, was können wir tun in finsteren Zeiten? Wenn die Dinge außer Rand und Band sind und völlig außer Kontrolle geraten, was können wir tun? Wir können beten. Da ist Kraft drin. Da ist Kraft drin. Und in Hesekiel sagt der Prophet, ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir für das Land in den Riss treten könnte, damit ich es nicht verheeren müsste, aber ich fand keinen. Hier haben wir einen Mann, der in den Riss tritt für Gott und für sein Land. Ich mag das. Elia war ein wilder Mann. Im Neuen Testament wird uns gesagt, dass Johannes der Täufer im Geist des Elia kam. Also ungefähr so ähnlich muss Elia gewesen sein. Wir wissen, dass er hier mit einem rauen Mantel umhergelaufen ist, wahrscheinlich auch Heuschrecken gegessen hat wie Johannes der Täufer mit Honig. Wir hatten damals noch keinen Ketchup. So Fast Food halt. Elia war ein großer Mann. Und der Herr schickt ihm jetzt an den Bach Krit, der vor dem Jordan ist. Und es soll geschehen, aus dem Bach wirst du trinken. Und ich habe den Raben geboten, dich dort zu versorgen. Da ging er und tat nach dem Wort des Herrn. Er ging hin und blieb am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Und aus dem Bach trank er. Also Gott schickt ihn jetzt weg und er versorgt ihn. Schickt ihn in die Wüste. Aber wer will schon in die Wüste gehen? Aber Elia ist gehorsam. Er tut einfach das, was Gott ihm sagt. Und er erfährt, wie Gott ihn versorgt. Durch Raben. Fleisch und Brot jeden Morgen, jeden Abend zu trinken. Ja, das ist die Hintergrundmusik für die heutige Bibelstunde. Ist wenigstens viel schöner als meine. Ich habe noch so ein Popel-Handy, was noch so einen monophonen Klingelton hat. Gott versorgt den Elia. Aber erst musste er gehen. Und Gott macht es Schritt für Schritt. Er musste erst gehen. Und dann erlebt er Versorgung morgens und dann hat er wahrscheinlich wieder gebetet und dann kamen abends die Vögel wieder und am nächsten Tag wieder. Er musste Tag für Tag dem Herrn vertrauen. So wie Gott uns sagt, wir dürfen beten unser tägliches Brot. Gib uns heute. Und wahrscheinlich haben wir das schon erlebt. Ich weiß, ich habe das ganz krass erlebt, Gottes Versorgung, wo ich hierher kam zu Beginn und wo Gott mich wirklich hier zum Bankrott gebracht hat eigentlich, bis meine ganze Kohle weg war. Und dann habe ich Versorgungswunder erlebt. Wirklich fast so wie die Raben, die kommen und Kohle vorbeibringen oder ein Auto oder ein Job. Aber Gott versorgt, Gott ist treu. Aber wir müssen erst im Glauben, ihm nachfolgen, dort, wo er uns hinruft und ihm vertrauen. Und das stärkt unseren Glauben, wenn wir das erfahren, Gottes Versorgung. Jesus hat es gesagt, sorgt euch nicht über das Morgen, der morgige Tag hat genug Sorgen. Sorgt euch nicht, was ihr anziehen sollt, was ihr essen sollt. Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und all das wird euch hinzugefügt werden. Sei treu dort, wo Gott dich hingestellt hat. Sei gehorsam und vertraue dem Herrn. Und er wird dir alles geben, was du brauchst. Und es geschah nach einiger Zeit, da vertrocknete der Bach, denn es war kein Regen im Land. Da geschah das Wort des Herrn zu ihm, mache dich auf und geh nach Zabad, das zu Sidon gehört, und bleibe dort. Also auch Elia macht so eine Erfahrung. Ja, Gott versorgt ihm, das baut seinen Glauben, das ermutigt ihn, aber dann wird der Bach immer weniger und aus dem Bach wird ein Bächlein und aus dem Bächlein eine Pfütze und am Schluss ist nichts mehr da. Warum macht Gott das? Warum lässt Gott das zu? Ich bin ihm doch gefolgt. Er baut den Glauben von Elia. Er benutzt diese Wüstenzeit, um ihn zu übersiedeln, um ihn weiterzuführen. Und er benutzt es, dass er weiter abhängig bleibt von ihm. Vielleicht denkst du dir, oh Mann, meine Finanzen vertrocknen. Oder diese Beziehung, die ist am Austrocknen. Oder mein Geschäft, mein Job vertrocknet. Und da geschah das Wort des Herrn zu ihm, mache dich auf, geh nach Zabo, das zu Sidon gehört. Schickt ihn jetzt zu den Heiden. Die Juden gehen da zu den Heiden. Sidon, da kommt doch die Isabel her. Schickt ihn ins heidnische Gebiet, dort wo die böse Königin herkommt. War ein weiterer Glaubensschritt für den Elia. Wärst du gegangen in die Höhle des Löwen? Aber Gott hat ihn vorbereitet und so baut Gott unseren Glauben. Schritt für Schritt. Er hat ihn versorgt an den Bach durch die Raben. Übrigens Raben, unreine Vögel. Jetzt schickt Gott ihn zu den Heiden, zu einer heidnischen Frau, was ein Jude normal nicht getan hätte. Ich glaube, er bereitet ihn so vor, wie er den Petrus vorbereitet hat in Apostelgeschichte 10, wo dieses Tuch mit den unreinen Tieren vom Himmel kommt und er sagt, schlachte und iss. Und er sagt, niemals habe ich was Unreines gegessen. Paulus, was ich gereinigt habe, das nenn du nicht unrein. Ich glaube, so bereitet Gott auch den Elia vor. Auch das ist ein Aspekt von dem Ganzen hier. Da geschah das Wort zu ihm, mach dich auf, geh nach Zabar, das zu Sidon gehört, und bleibe dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Oh Mann, das ist demütigend, oder? Hier ein jüdischer Mann zu einer heidnischen Frau, und nicht nur das, sie war eine Witwe. Witwen waren bekannt dafür, dass sie die unterste soziale Schicht waren. Die hatten kein Geld, kein Mann, der sie versorgt hat. Hat sicher Überwindung gekostet, gehorsam zu sein. Und manchmal kostet es Überwindung, der Stimme des Herrn zu folgen, dort, wo er uns hinruft. Da machte er sich auf und ging nach Zabad. Elia war ein gehorsamer Mann. Können wir lernen von ihm. Und als er an den Eingang der Stadt kam, siehe, da war dort eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Und er rief sie an und sagte, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr zu, so hinterher, und sagte, hole mir doch auch noch ein bisschen Brot in deiner Hand. Da sagte sie, so wahr der Herr, dein Gott lebt, hat erkannt, dass er ein Jude ist, wenn ich einen Vorrat habe, außer eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Siehe, ich sammle eben ein paar Holzstücke auf, dann will ich hingehen und es mir und meinem Sohn zubereiten, damit wir es essen und dann sterben. Versetzt euch in die Schuhe von Elia. Gott ruft dich in die Höhle des Löwen. Zu einer Frau, einer Heidin, mit der Juden eigentlich keinen Umgang haben. Und dann findet er heraus, die ist völlig pleite, die Frau. Die kocht gerade ihr letztes Essen. Und dann will sie sterben. Wärst du ermutigt? Noch dazu, Elia war der, der schuld war dem Ganzen, ne, eigentlich. Ich meine, klar, der Herr war schuld, aber er hat das Wort gesprochen, hat dem König den Wetterbericht gebracht. Wie hast du dich gefühlt als Elia? War herausgefordert in seinen Glauben hier, ha? Oder dreh's mal um, die Frau. Kommt so ein Fremder daher, du bereitest dir gerade deine letzte Mahlzeit und dann sagt er, gib mir zu trinken, bereit mir was zum Essen. Wie hättest du reagiert? Spricht ein Typ Gottes Wort zu dir. Gib mir zu essen, gib mir zu trinken. Glaubensschritt. fordert ihren Glauben heraus, oder? Wir wissen, dass Jesus im Lukas-Evangelium diese Frau gelobt hat und sie als Vorbild hingestellt hat. Im Gegensatz zu dem ungläubigen Geschlecht seiner Zeit, seiner Heimatstadt, in Nazareth war das. Der Himmel war verschlossen in den Tagen Elias, sodass eine große Hungersnot über das Land kam und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt als nur nach Sidon zu einer Frau, einer Witwe. Jesus lobt ihren Glauben. Was hat die Witwe versäumt, wenn sie Elia nicht aufgenommen hat? Die wird jetzt einige Wunder erleben. Meine Tendenz wäre gewesen, ich habe selber nichts zu essen, hau ab. Such dir wem anderen. Aber Hebräerbrief ermutigt uns, die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Dass wir gastfreundlich sind. Leute aufnehmen. Manchmal kann es sein, dass uns Leute eher als Störung vorkommen. Ich bekenne es mir, geht es manchmal so, wenn ich unten am Arbeiten bin und gerade beschäftigt bin und so meine Projekte habe, die ich fertig bringen will und dann kommt irgendein Jugendlicher zum Beispiel rein von der Straße und die wollen rumhängen. Manchmal kann meine erste Tendenz sein, in meinem Herzen so, ach, stör mich nicht, lass mich in Frieden. Aber Gott überführt mich dann immer und sagt, hey, deswegen bist du hier. Wegen diesen Leuten, um ihnen zu dienen, um sie zu lieben, um ihnen ein Vorbild zu sein für Jesus. Und am Sonntag letztes Mal haben wir gelernt, dass ein Ältester gastfreundlich sein muss, oder? Also hier, Gott fordert den Elia und die Witwe heraus. Ist eine gute Sache. Und Gott fordert unseren Glauben heraus. Und das Interessante ist, er versorgt nicht, bevor wir nicht den ersten Schritt gemacht haben. Das ist auch in unserem Leben so. Na, zu Josua hat er gesagt, mach einen Schritt auf den Jordan und dann werde ich den Jordan spalten. Kein Schritt, keine Spaltung. Wir müssen erst den Schritt aufs Wasser machen. Und dann tut Gott seine Wunder. Petrus musste erst aus dem Boot raussteigen und dann hat er gemerkt, dass das Wasser ihn trägt. So ist es auch in unserem Leben. Wir müssen lernen, Schritte im Glauben zu machen. Nicht leichtsinnig drauf los, aber wenn Gott uns eine Verheißung gibt, wenn Gott uns ein Wort gibt und uns herausfordert und wir wissen, dass es jetzt dran, keine Angst, einen Schritt im Glauben zu machen. Da sagte Elia zu ihr, fürchte dich nicht, geh hinein, tu nach deinem Wort. Doch zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen zu und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn magst du danach etwas zubereiten. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen. Bis auf den Tag, an dem der Herr Regen geben wird auf den Erdboden. Hier ist Gottes Wort, hier ist die Verheißung. Und jetzt hat sie eine Entscheidung, was macht sie? Glaubt sie Gottes Wort? Oder sagt sie, ist nicht möglich, ist noch nie passiert. Ich vertraue auf mich selbst. Nee, da ging sie hin und tat nach dem Wort Elias. Und sie aß, er und sie, und ihr Haus Tag für Tag. Das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Krug nahm nicht ab nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Gott war treu, hat versorgt. Schon spät. Ich weiß noch mal, hier eine Pause machen sollen. Lesen wir die nächsten paar Verse noch schnell. Dann haben wir wenigstens einen Kapitelende. Und es geschah nach diesen Ereignissen, da wurde der Sohn der Frau, der Hausherrin, krank. Und seine Krankheit wurde sehr heftig, so dass kein Odem mehr in ihm blieb. War tot, auf gut Deutsch. Da sagte sie zu Elia, was habe ich mit dir zu tun, Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, um meine Schuld vor Gott in Erinnerung zu bringen und meinen Sohn zu töten. Hatte offensichtlich irgendwelche Leichen im Keller. Irgendwelche Sünde, wo sie noch immer ein schlechtes Gewissen hatte. Er aber sagte zu ihr, gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und brachte ihn hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Und er rief zum Herrn und sprach, Herr, mein Gott, tust du nun auch der Witwe, bei der ich mich aufhalte, Böses an, indem du ihren Sohn sterben lässt? Und er streckte sich dreimal über das Kind hin und rief zum Herrn und sprach: Herr, mein Gott, lass doch das Leben dieses Kindes wieder zu ihm zurückkehren.
Mann des Glaubens, Elia. Er ist der Erste, der hier jemanden von den Toten auferweckt. Gab vorher niemanden. Er wird doch der Erste sein, der Feuer vom Himmel herunterruft. Er wird auch nicht sterben, sondern abgeholt werden in der Limousine von Gott persönlich. War ein besonderer Mann, der Elia. Und der Herr hörte auf die Stimme Elias und das Leben des Kindes kehrte zu ihm zurück und es wurde wieder lebendig. Da nahm Elia das Kind und brachte es vom Obergemach ins Haus hinab und gab es seiner Mutter. Und Elia sagte: Siehe, dein Sohn lebt. Da sagte die Frau zu Elia: Jetzt erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist.
Vater, wir wollen dir Danke sagen für dein Wort heute Abend. Ich danke dir für das Vorbild des Elia. Und Gott, du sagst, er war ein Mensch wie wir, mit gleichen Gemütsbewegungen. Gott, ich glaube, du forderst uns heraus, mehr wie Elia zu sein und weniger wie wir. Ich bitte dich, Vater, stärke unseren Glauben, unser Vertrauen auf dich, Herr. Und gib uns Mut, mit Freimut, mit Mut vor deinem Angesicht zu leben, wie Elia gelebt hat. Du lebst, Herr. Und wir stehen vor dir. Wenn du für uns bist, wer gegen uns? Und du bist mit uns, wenn wir mit dir sind. Und so bitte ich dich, Herr, dass du uns zu Lichtern machst in unserer Welt. Zu Männern und Frauen, die aufstehen und hingehen und ein Zeugnis sind, die deine Wunder erleben. Ich bitte dich, Gott, dass du uns ermutigst in der Fürbitte und im Gebet. Das ist sicher was, was wir hier lernen konnten heute. Dass Gebet machtvoll ist, dass du Gebet erhörst. Gläubiges Gebet, das sich auf deine Verheißungen stützt. Mach uns zu Betern, Herr. Und halt uns nahe bei dir. Halt uns fern von Sünde. Das haben wir auch gelernt, wie zerstörerisch Sünde ist. Halt unsere Herzen nahe bei dir, damit wir dir nachfolgen. Und wir Licht und Salz sind in dieser Welt. In Jesu Namen beten wir. Amen.